Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Gerhard Seyfried, Historiker, Cartoonist und Schriftsteller. Herzlich willkommen erstmal.
Dankeschön.
Woher könnten die SWR 1 Hörer Sie kennen?
Von meinen Comics in der Regel hauptsächlich, nehme ich mal an.
Da ist zu lesen, dass in so ziemlich jeder WG in den 70er Jahren in Deutschland einer ihrer Comics lag. Köns hat das ausgemacht, dass Sie so eine Faszination hatten.
Naja, ich war mittendrin in dieser, nennen wir es mal Bewegung, habe quasi von innen heraus gezeichnet. Also wir sind in der Münchner Zeit vor 76 war das sehr von der Polizei belästigt worden, um es mal so auszudrücken.
Weil Sie Häuser besetzt haben?
Nee, das noch gar nicht damals. Ich war zum Beispiel mit Fritz Teufel befreundet und in dieser Szene. Und als das anfing, militant zu werden und die Geschichte mit dem 2. Juni und der RAF auch losging, da bin ich einfach als Bekannter von denen mit in die Mühle geraten, wie alle in München, die da auch gewisse Nähe zur Linken hatten oder zur Roten Hilfe oder was immer. Und hatte unendlich Hausdurchsuchungen. Und wir haben diese kleine Anarcho-Zeitung Blatt gemacht. Die erste Stadtzeitung, die 14-tägig rauskam damals. Und die ist ständig beschlagnahmt worden. Und wir haben Anklagen gekriegt, Hausdurchsuchungen und all sowas. Also ich glaube, ich habe gut 20 Hausdurchsuchungen hinter mir. Bin quasi ein Fachmann dafür, obwohl sich das heute wahrscheinlich nicht mehr so abspielt.
Und der Anlass war dann jeweils was?
Naja, Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, Beleidigung von Politikern und so weiter und so fort. Also was die damals für Paragraphen hatten, die teilweise auch wieder abgeschafft worden sind, wie der Paragraph 88, weiß gar nicht mehr, was der war. Kriminelle Vereinigung und all so Zeug hat man uns da angehängt. Und das hat uns dann natürlich schon irgendwie ein bisschen geärgert. Aber sie haben uns A, nicht klein gekriegt und B, ich habe angefangen dann mit meinen sogenannten Polizeizeichnungen, also mich zu rächen im Zeichenstift, was ich für sehr viel effektiver halte als Schusswaffen und Pflastersteine.
Ja, es gab dann irgendwann die Frikadellen, Freak, wie der Freak geschrieben,
ja, genau.
Frikadellen und
Buletten mit zwei L.
Ganz genau, ja. Wenn Sie heute auf die Zeit von damals zurückblicken, auch diese Radikalisierung und für das, wogegen Sie eben auch eingetreten sind, wie betrachten Sie das im Rückblick?
Selten. Eigentlich nicht. Also, wie soll ich das betrachten? Das war halt und ist jetzt vorbei und bin immer im Heute immer noch, Gott sei Dank. Also,
wie sehen Sie heute den jungen Seyfried von damals? Was würden Sie dem mit auf den Weg geben?
Dass sich die Haare schneiden lässt. Nee, ich bin ganz okay. Ich bin ganz happy mit meiner Entwicklung oder meinem Lebenslauf. Wobei das alles irgendwie völlig zufällig lief bei mir. Also ich wusste mit 40 immer noch nicht, dass ich Zeichner bin vom Beruf. Hatte eine Illusion, Hubschrauberpiloten, weiß Gott was alles. Aber das ist die 68er-Generation. Da hat sich seit 68 so entwickelt, dass unsere Szene, ich spreche jetzt von München in der Zeit, als die Uni besetzt wurde und all so Zeug, kein Mensch von uns hat auch nur eine Minute Gedanken verschwendet dran, was man eigentlich werden will. Also diese ganze Normalkarriere, Schule, Uni und das war alles futsch, das hat uns alles nicht mehr interessiert.
Es wurden dann eine ganze Menge Berufe daraus, Schriftsteller, ja. Historiker, Fotograf und eben ein ausgezeichneter Cartoonist. Wissen Sie zufällig noch, was der Kabarettist Arnulf Rating über Sie sagte vor 3 Jahren, als eine Ihrer Ausstellungen eröffnet wurde in der Caricatura in Frankfurt?
Ich weiß nur noch Auszüge drüber. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Das, was mir auf Anhieb einfällt, ist, dass er sich beschwert hat, dass es keine Zeitung und Zeitschriften in Deutschland gibt, die meine Karikaturen drucken. Dass das niemand macht.
Keine wöchentliche Kolumne quasi haben. Woran liegt das? Was glauben Sie?
Ein Sternredakteur hat vor vielen Jahren mal zu mir gesagt, bei ihren Sachen müssen die Leute denken, das können wir nicht brauchen. Ich weiß nicht, wer das war. Es ist insofern ein bisschen fatal, weil ich dadurch gezwungen war, von Aufträgen zu leben. Für Organisationen, Firmen und sowas, alles Mögliche. Und keine Comics produzieren konnte, weil ich einfach das Geld nicht hatte.
Ja, weil das regelmäßige Einkommen nicht da war. Sie wurden ausgezeichnet als bester Comiczeichner Deutschlands, haben den Max-und-Moritz-Preis erhalten. Mhm. Und Aufträge waren dann zum Beispiel auch ein Plakat für Die Linke, ein Wahlplakat. Inwiefern musste man dabei denken, wenn Sie das mal beschreiben?
Naja, es sind viele Sachen. Eigentlich das Bekannteste ist eigentlich das Ströbele-Plakat für den grünen Ströbele, oder das Erfolgreichste, sagen wir mal so.
Wie sieht das aus?
Na, das sind 4 Plakate inzwischen und halt mit einem Ströbele-Porträt. Aber das ist schwer zu beschreiben, weil es ein sogenanntes Wimmelbild ist, also mit 1000 Kleinigkeiten drin und eine Menge Liebe und Arbeit drin. Mit den Aufträgen ist es auch so gewesen, dass ich nicht für jedermann arbeiten kann. Ja, weil ich könnte nicht für die CDU arbeiten oder für Rechte oder für die Bild-Zeitung oder sowas, ganz ausgeschlossen. Da sträubt sich die Feder.
Also da muss Ihre persönliche Einstellung auch dahingehend gegeben sein,
ja,
dass Sie sagen, ich stehe etwas.
Sonst geht das nicht. Ich mache nichts für Leute, von denen ich nichts halte oder die ich für menschenfeindlich halte. Das verringert mein Einkommen weiter, natürlich. Also, weil ich hätte schon auch andere Aufträge haben können, aber mache ich die einfach nicht.
War das irgendwann auch existenzbedrohend für Sie?
Mehrmals. Mhm.
Wie sind Sie dann in der Situation umgegangen? Haben Sie um Aufträge gerungen? Nee. Haben Sie sich beworben?
Ich kann das nicht. Also, ich spreche nicht Leute an. Man muss auf mich zukommen, wenn das ist. Und insofern habe ich eigentlich immer Glück gehabt. Ich hatte zum Beispiel das Jahr 2012, vorher hatte ich 10 Jahre lang nur Romane geschrieben, also historische Arbeiten gemacht eigentlich in Romanform und hatte keinen einzigen Auftrag im ganzen Jahr 2012. Das hat mir den Rest meiner Ersparnisse weggefressen. Danach kam Gott sei Dank ein glückliches Jahr mit Aufträgen, sodass ich... Geht immer um die Miete. Also darüber hinaus kann ich mir kaum was leisten.
Sie werden auch oft als positiv verrückt geschildert. Was macht das positiv verrückt an Ihnen aus?
Zum Teufel sagt sowas.
Da Arnulf Rating zum Beispiel, als er ihre Ausstellung eröffnet hat vor 3 Jahren in Frankfurt in der Karikatura. Er sagte dann noch was. Er sagte, wir brauchen ein paar wirklich Verrückte. Wir sehen ja, wohin uns die Normalen gebracht haben.
Ja, sehr gut. Ich habe mich nicht daran erinnert im Augenblick. Okay, Arnulf ist gut, der darf das.
Aber wie sehen Sie sich selbst, wenn Sie sich selber charakterisieren, dieses positiv verrückt, inwiefern trifft das vielleicht zu?
Ich bin nie erwachsen geworden, ich sehe das so rum. Oder ich habe keine Familie und nichts, also und hatte das auch nie vor und hätte sie auch nie im Leben eine Familie ernähren können. Also es ist schwer genug, mich selber über Wasser zu halten. Gut, das kann man als verrückt bezeichnen, wenn man einen ordentlichen Beruf hat, aus dieser Sicht.
Sind Sie zufrieden?
Ja, ich bin ziemlich happy.
Sie werden nächste Woche 70. Das ist ja vielleicht auch so ein Grund, um mal zurückzugucken und Bilanz zu ziehen.
Ich gucke immer weiter vorwärts in den Nebel, aber gut.
Gibt es so Momente, wo Sie schon mal zurückschauen und sagen, Mensch, das war richtig gut, das war vielleicht weniger gut?
Ja, wenn mich jemand anstupst und sagt, ja, weißt du noch und sowas, aber ich hänge eigentlich nicht in der Vergangenheit oder so. Teilweise bin ich froh, dass sie rum ist, aber ich fand das alles gut. Ich bin glücklich, dass ich so durch all diese Schwierigkeiten gekommen bin, ohne dass ich irgendeinen Plan habe.
Sie setzen sich intensiv mit der Gesellschaft und auseinander und üben auch Gesellschaftskritik in Ihren Comics. Das sind politische Comics. Mhm. Wenn wir jetzt den aktuellen nehmen, der gerade erschienen ist, Zwille. Mhm. Was ist Zwille für ein Typ?
Zwille ist das Anarchomännchen. So ist der entstanden Anfang der 70er Jahre. Ich habe eine gewisse Neigung zum Anarchismus. Der ist zum ersten Mal aufgetaucht in der Bildergeschichte, in dem Comic Invasion aus dem Alltag. Der hat viele Anhänger gefunden. Die Leute mögen den, weil er klein und struppig ist und eben anarchistisch macht, was er will. Jetzt ist es 20 Jahre her, dass ich den letzten Comic mit ihm gemacht habe. Ich habe natürlich auch andere Comics gemacht, aber der letzte war Let the Bad Times Roll. Und die Fans nörgeln immer an mir rum, weil ich nichts mehr mit Zwille gemacht habe. Hauptsächlich in Facebook, wo ich mit meinen Fans kommunizieren kann. Und habe ich mich mal aufgerafft und den wieder erstehen lassen und zugleich einen Comic gemacht, der auch viel erklärt über ihn. Also jetzt nicht wissenschaftlich in dem Sinn, sondern was Zwille in der Zwischenzeit gemacht hat. Und jedenfalls geht's da um das letzte besetzte Haus in Kreuzberg, aus dem er das dann auch noch geräumt wird. Und dann ist er arbeitslos und obdachlos. Und
was erlebt Zwille da? Ist er noch der alte Aufständische wie früher?
Ich würde sagen, ja. Comicfiguren altern nicht, siehe Donald Duck und so weiter. Und Tim und Struppi. Und Zwille ist natürlich auch gleich alt. Und ich spiele da auch mit, wie das Tradition ist in meinen Comics.
Der Seifretti.
Ja, in meiner Firma Fumetti Seifretti. Mhm. Und das ist natürlich schön, weil ich da auch noch nicht so gealtert bin. Und auch größer.
Ja, Sie haben die Macht, wenn Sie den Zeichenstift in der Hand haben.
Ja, aber ich habe sie nicht missbraucht. Geht es halt darum, dass ich denen aus der Klemme helfen soll, aber ich habe eigentlich keine Lust mehr und so weiter. Ich will jetzt nicht den ganzen Comic erzählen.
Aber das Spoilern schon mal für die Fans, die es wahrscheinlich sowieso schon gelesen haben. Heute ist der 8. März. Das ist Weltfrauentag. Eine Woche vor Ihrem 70. Geburtstag. Können Sie mit diesem Weltfrauentag etwas anfangen?
Naja gut, ich weiß einiges über die Entstehung der Frauenbewegung vom Historischen her.
Die Idee dieses Tages kam 1909 auf, da ging es um das Wahlrecht der Frauen in den USA und da gab es den ersten Weltfrauentag.
Ich habe mich zum Beispiel intensiv mit der Frauenbewegung in England in der Zeit zwischen 1910 und 1914 beschäftigt.
Da spielt auch Ihr Spionageroman, Verdammte Deutsche.
Genau, ja, und war überrascht, wie radikal die Frauen damals waren, haben das Haus des Schatzkanzlers in die Luft gesprengt, Telegrafenleitung abgeschnitten und all sowas, was ich gar nicht gedacht hätte. Also ist nicht überliefert, so im Allgemeinwissen, und fand das sehr, sehr spannend. Und
als Fan der Anarchie hat Ihnen das vermutlich gut gefallen.
Ja.
Was haben Sie noch erfahren über die Frauenbewegung damals?
Ja, den mühsamen Weg, sich das Wahlrecht zu erkämpfen, jetzt quasi global oder jedenfalls in Amerika, in Europa und so. Ich habe das halt alles gelesen und auch studiert ziemlich und Teile davon eben dann in diesen Roman Verdammte Deutsche verpackt, weil ich das interessant fand. Das hat eigentlich jetzt mit dem eigentlichen Thema des Romans nicht so viel zu tun gehabt, aber...
Ja, auf den Roman kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ich würde Sie nur gerne, weil ich habe einfach mal, wenn ein Comicautor und Zeichner schon in der Sendung ist, vielleicht wollen Sie einfach irgendetwas zeichnen, so im Laufe der Sendung. Und wir gucken uns das dann am Ende der Sendung an, was Ihnen vielleicht spontan zu diesem Thema Weltfrauentag einfällt. Wir verlosen das, einen echten Gerhard Seifried in SWR1, Leute. Kriegen wir das hin? Was sagen Sie?
Das können wir machen, aber ich werde das, überlege gerade, wie ich das hinbiege. Ich werde Zwille wahrscheinlich da rein involvieren in das Thema. Mache ich mal so.
Ich habe Ihnen jetzt einfach mal zwei dicke, einen schwarzen, einen roten.
Sie haben was dabei? Allerdings, ja.
Ja, dann wollen wir natürlich das richtige Zeichenmaterial eines Profi-Comic-Zeichners auch sehen.
Ja, weil ich die gewöhnt bin. Die sind ein bisschen fett,
wenn ich darf. Packen Sie aus, legen Sie alles auf den Tisch hier. Wir freuen uns. Also Herr Seifried wühlt gerade in der Männerhandtasche, wenn ich das mal so sagen darf.
Laptop-Tasche.
Na, am Weltfrauentag darf ich Ihnen auch eine Männerhandtasche unterjubeln, oder?
Okay, gut. Genehmigt.
Sie sind ausgestattet?
Ja, denke ich. Ich kritzel mal rum so nebenher.
Genau. Sie gucken mit anarchischem Humor auf die Gesellschaft. Nächsten Donnerstag werden Sie 70. Bei uns zeichnen Sie was zum Weltfrauentag. Sie sind das wahrscheinlich gewohnt, dass Menschen kommen und auf die Schnelle was gezeichnet haben wollen, ne?
Es gibt ja immer Signierstunden und sowas und dann hat man lange Schlangen von Leuten vor sich, die alle eine kleine Zeichnung wollen in den Comic und die haben fast alle Sonderwünsche.
Das glaube ich.
Zeichne mein Großvater, wie er auf einer Ziege durch das Brandenburger Tor reitet. So Zeug, das geht natürlich nicht unter dem Stress.
Na, die Schlange geht dann bis Potsdam, oder?
Ja, nee, das kann man gar nicht machen. Das ist meistens auf Buchmessen oder Comicmessen und so. Man kann nicht auf diese Einzelwünsche eingehen. Ja. Ich habe das von meinen amerikanischen Kollegen, die mich ermutigt haben, so zu denken. Haben gesagt, mach ein, zwei Standardzeichnungen, die du auch besoffen und alles mögliche in jedem Zustand eben machen kannst. Und meistens ist man übermüdet und gestresst und die Leute wackeln am Tisch.
Wobei das ja jetzt gerade schon sehr detailreich ist. Also Sie malen gerade einen kleinen Zwille.
Als Anarcho, also quasi in seiner Uniform.
Haben einen sehr feinen Filzstift, den Sie verwenden. Das ist so Ihr klassisches Arbeitsmaterial?
Relativ fein, ja, aber ich zeichne sehr klein. Es kommt von meiner 50% Kurzsichtigkeit. Zeichne mit dem linken Auge, das ist sehr kurzsichtig. Das ist so kurzsichtig, das ist ein Mikroskop.
Das macht den Seyfried-Stil aus, so.
Möglicherweise. Kollege Gilbert, denn Gilbert Shelton zum Beispiel, ist weitsichtig und arbeitet so auf riesigen den Dingen.
Arm ganz weit ausgestreckt, ja.
Und bei mir ist es eben umgekehrt. Während das rechte Auge ist zum Autofahren da oder zum Weitgucken überhaupt, das ist ganz normal. Aber mit dem kann ich eben nicht zeichnen. So. Weltfrauentag.
Zwille ist da.
Jetzt bin ich aus dem Thema gerutscht. Ich wollte eigentlich
ja, jetzt bin ich nämlich gespannt, wie Sie da wieder hinkommen.
Ja,
aber das ist jetzt
auch
echt Multitasking, hier reden ja und gleichzeitig zeichnen. Sie sehen, die Männer können das. Es wird uns Frauen immer untergejubelt. Das sei eine weibliche Eigenschaft, Multitasking. Ist gar nicht nachgewiesen. Es gab neue Erkenntnisse, das ist eine männliche Eigenschaft. Also Sie können das.
Ich widerspreche. Meine Kollegin Ziska ist noch multitaskingerischer als ich.
Ja, ihre einzige Schülerin ist
ja,
das.
Ja. Die jetzt Filme macht und weiß Gott was alles.
Und Musik mit ihnen gemacht hat.
Ja, genau. Und auch Comics. Aber dann auch gemerkt hat, dass es ein teures Hobby ist. Ja gut, was mache ich da jetzt?
Also Zwille entsteht und...
Ja, muss ich dem irgendeinen Weltfrauensinn geben.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen. Wir hören mal wieder Musik.
Nee, ich muss jetzt in Klausur gehen und darüber stundenlang nachdenken.
Na, Sie kommen hier nicht mehr raus. Sie kommen ja erst wieder raus, bis der Zwille irgendwie zum Weltfrauentag ein Symbol bekommt.
Okay.
Sie haben einen Spionageroman verfasst mit Verdammte Deutsche. Da haben Sie auch die Geschichte der Frauenrechte in Großbritannien mit recherchiert. Aber ein eigentliches Thema war ein anderes, nämlich auch die Germanophobie, die dort auftaucht. Inwiefern?
Ja, also im Groben und Ganzen geht es in dem Buch um die deutschen Panik, die die Engländer hatten vor dem Ersten Weltkrieg. In der Zeit, sagen wir mal, zwischen 1905 und 1914. Es geht um einen deutschen Marineoffizier, der in England aufgewachsen ist in dieser Zeit und sich eine junge Engländerin in London verliebt, die einen deutschen Vater hat. Das ist die Liebesgeschichte, die da drin ist. Es geht also um das Wettrüsten zwischen England und Deutschland. Es geht um den gegenseitigen Neid und es geht um diese große Angst vor einer deutschen Invasion, die die Engländer in dieser Zeit hatten und die rückblickend gesehen keine Grundlage hatte.
Es ist ja immer schwierig bei historischen Romanen, kommt eine Romangeschichte dazu und das historisch Belegte. Mhm. Welche Ihrer Figuren gab es tatsächlich?
Fast alle, außer den Hauptprotagonisten. Also das ist eigentlich nur eine Gruppe von 4 Personen. Das ist bei allen meinen Romanen so. Der erste, den ich geschrieben habe, Herero, über den Krieg in Namibia, der Deutschen gegen die Herero, den habe ich eigentlich geschrieben als militärhistorisches Werk und hatte nicht vor, einen Roman draus zu machen, bis mich mein Verleger Wolfgang Ferchel erwischt hat und hat gesagt, ich soll unbedingt einen Roman draus machen, sonst verkauft er sich nicht.
Wollte gerade fragen, wird es dann nicht gelesen? Ne?
Also ja, eben.
Ja, der Leser braucht einfach irgendeine Liebesgeschichte oder irgendetwas. Macht Sie das auch wütend als jemand, der dann auch wirklich vor Ort war, viel recherchiert hat und denkt, verdammt, jetzt muss ich vielleicht noch irgendetwas Künstliches mit einbauen?
Wütend nicht, aber am Anfang habe ich das sehr widerstrebend gemacht. Und habe aber... Nachdem das Buch fertig war, das erste Herero, ihr merkt, dass das tatsächlich hilft, den Leuten sich besser reinzudenken in diese Geschichte. Man kann ein bisschen mitfühlen. Also ich bin jetzt kein großartiger Liebesromanschreiber und die Liebesromane von mir sind über alle Maßen dezent, um es mal so auszudrücken.
Also es gibt kein Happy End.
Nee, man geht auseinander, wie es in meinem Leben auch immer war. Also ich muss mich an jemand orientieren, das bin ich in dem Fall und gut, ich hatte alle möglichen Beziehungen und die gingen alle eigentlich in Freundschaft wieder auseinander, nachdem die Zeit rum war.
Und wenn wir jetzt nochmal zu Verdammte Deutsche kommen, dem Spionageroman, was war für Sie selbst, weil Sie ja eben auch viel recherchiert haben, was war für Sie selbst vielleicht auch etwas Neues, was Sie erfahren haben über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg?
Na, jede Menge Neues. Also ich habe sehr intensiv recherchiert bei allen meinen Büchern. Tupamaros mal ausgenommen, das ist ein autobiografischer Roman. Aber ich war halt in Archiven und so überall und ich habe zahllose Tagebücher und Briefe und sowas gelesen von den Leuten, die damals beteiligt waren, was unglaublich interessant war. Und muss sich vorstellen, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, zum Beispiel in den Kolonialkriegen, Brief in die Heimat hat 2 bis 4 Monate gedauert. Und die Antwort ebenso lange. Und das sich mit einem Liebespaar vorzustellen, also waren entsetzlich rührende Liebesbriefe dabei, die alle irgendwie monatelang nichts voneinander hören, gar nicht wissen, ob der andere noch lebt und so. Das ist einmal anrührend und interessant auch. Über diese Zeit zu schreiben und auch über die kriegerischen Verwicklungen und die Politik von damals, um das zu verstehen, muss ich in meinem Fall so viel wie irgend möglich erfahren über die Zeit, damit ich mich reinversetzen kann in die Leute.
Wenn Ihr Leben ein Comic wäre, wie sähe der aus? Was müsste unbedingt rein?
Na, eigentlich ist mein Leben als Comic, oder ich habe es im Comic dargestellt oder teilweise auch bearbeitet. Was müsste unbedingt reinkommen? Meine Comicfiguren, mich eingeschlossen.
Sie haben eben schon mal gesagt, ja, Sie haben sich etwas größer gemacht im Comic.
Ja, auch schlanker.
Was noch?
Ich habe traditionell rote Haare. Als ich mich das erste Mal im Comic gezeichnet habe, in der Invasion aus dem Alltag, da hatte ich Henna-Haare, rote, ganz lange. Mhm. Und das habe ich beibehalten, der Tradition der Comics folgen, dass die Figuren nicht altern. Einen Faden verloren.
Kein Problem, okay. Ja. Aber noch etwas, wo Sie sagen, ja, so sehe ich mich gerne. Also das ist ja auch gleichzeitig die Möglichkeit, die Sie mit Ihrem Stift und Papier haben, die Welt so zu erschaffen, wie Sie sie gerne hätten.
Oh weh, die arme Welt. Naja, ich mache halt gern Spaß. Ich verspotte gern alles, mich eingeschlossen. Ich habe eigentlich nur ein Ziel, dass die Leute lachen. Und dass, ich habe auch gemerkt natürlich, dass Lachen befreiend ist und dass ich mit Hohn und Sport sehr viel mehr erreiche, sagen wir gegen die Konservativen oder gegen Rechte oder gegen...
Ja, Humor, die beste Waffe auch gegen Rassismus.
Auch, ja.
Wie setzen Sie Humor als Waffe ein?
Mit Sport, wobei ich objektiv bin. Also ich habe ja immer sowohl die Linken und die Freaks als auch die Bulletten und die Bullen verspottet gleichzeitig. Und einfach, weil ich ehrlich bin oder da ehrlich sein will, drückt man es lieber so aus.
Und wenn man jetzt denkt, naja, Humor als Waffe und gerade innerhalb der Karikatur kommt uns natürlich auch die Erinnerung an Charlie Hebdo. Was war Ihre erste Reaktion damals darauf, vor 3 Jahren?
Wie soll ich das ausdrücken? Es ist schon ein Schock gewesen. Aber das ist quasi sowas, wie es die Nazis auch gemacht haben, indem sie eben bestimmte Karikaturen und sowas nicht nur verboten haben, sondern die Leute auch eingesperrt oder umgebracht haben. Das ist dieselbe Schiene. Das ist einfach ein gnadenloser Faschismus, der, ja, mein Humor ist was man dagegen setzen muss. Und Charlie Hebdo hat auch gezeigt, dass er das Humor durchaus als Angriff empfunden werden kann von Humorlosen.
Ja, und wenn eine Religion eben auch verletzt wird oder als verletzt verstanden gefühlt wird. Gab es eine Karikatur von Ihnen als Reaktion auf diesen Anschlag?
Nee. Keine Macht.
Ganz bewusst nicht.
Nee, ich halte nichts von Religion persönlich. Also mir ist wurscht, an was die Leute glauben. Ich persönlich glaube nicht an sowas. Und ich sehe auch in der Geschichte, was für entsetzlich viel Leid und Kriege Religionen über die Welt bringen. Auch immer noch in steigendem Maße. Und weil wie kann man an einen Gott glauben oder an mehrere Götter gleichzeitig? Und dann alle anderen bekämpfen, bei denen der Gott einen anderen Namen hat oder anderes Gewand oder sowas. Und das ist eigentlich ein Irrsinn, so wie ich das sehe.
Jetzt wollen wir uns mal vornehmen, was innerhalb der Sendung entstanden ist. Ich hatte Sie anfangs der Sendung gebeten, zum Weltfrauentag etwas zu zeichnen. Was ist es geworden?
Nichts Besonderes.
Das sagt der bescheidene Künstler jetzt.
Ja. Gut, ich habe Zwille gemacht und dann bin ich jetzt auch durch das Interview abgelenkt. Ich wollte eigentlich ein bisschen was anders zeichnen, vielleicht mache ich das noch. Aber jetzt heißt es nur eine Sprechblase, auf der er eben sagt, ein Lichtlein zum Weltfrauentag. Als wäre das ein Kerzchen, diese Bombe von ihm.
Wir stellen es auf unsere Internetseite. Und gerne. Wer sich meldet von den SWR1-Hörern per Mail ins Studio über swr1.de, wir verlosen den Original-Seifried an die SWR1-Leute-Hörer. Sie sind einverstanden?
Aber ja.
Wie arbeiten Sie denn? Also wir konnten das gerade so ein bisschen verfolgen. Sehr fein, der Stift. Gibt es besondere Tageszeiten, wo Sie sagen, da habe ich die beste Kreativität?
Ja, es ist auch ein bisschen kompliziert, weil ich arbeite sehr viel eigentlich den ganzen Tag lang und immer so lang, wie ich kann. Aber im Laufe der Zeit hat es sich so entwickelt, dass ich komplizierte Sachen, zum Beispiel die Planung von einer Geschichte oder sowas, das mache ich alles vormittags. Wenn ich große perspektivische Anlagen von Städten mache, das teilweise verzwickt ist und am Lichttisch irgendwie mit 3, 4 Fluchtpunkten gemacht werden muss, das mache ich vormittags, was ich nüchtern nenne. Das ist meine technische Zeit. Da kann ich auch noch nicht irgendwie weich zeichnen oder fantasievoll. Das entwickelt sich aber dann so ab mittags, kann sich auch verschieben. Aber am Nachmittag wird das alles flüssiger. Dann zeichne ich die eigentlichen Figuren und dann kriege ich schöne Ideen und sowas.
Es klingt so, als würden Sie erstmal etwas abarbeiten und sich dann das Vergnügen gönnen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Trifft das so ein bisschen zu?
Es ist beides Arbeit, aber man kann es ungefähr so einteilen. Und natürlich kiffig auch zum Arbeiten, weil es eben sehr gut ist zur Konzentration. Und
stimmt das, Sie seien in die Schweiz gezogen, weil da das Gras besser sei?
Das habe ich immer behauptet. Das ist nicht der eigentliche Grund, aber es stimmt. Das Schweiz haben wir ausgezeichnetes Gras. Gras gibt es eigentlich immer überall. Und es ist nie sehr schlecht.
Wie umgehen Sie da die Gesetze?
Indem ich es Ihnen nicht erzähle. Also jetzt.
Ja, steht die Polizei nachher vor der Tür, wer weiß. Aber das sind Sie gewohnt.
Ja, es kam ja auch. Inzwischen ist das nicht mehr so. Aber früher habe ich ja sehr viel über die Polizei gemacht. Und da kam öfter mal Kontakt mit Polizeibeamten zustande, die gesagt haben, hast du denn noch so ein Plakat von damals, dieses mit den Berlin als Polizeihauptstadt oder solche Geschichten. Da war auch mal ein Kriminaler dabei, ein Junge, der sagt, der mir irgendwie eine Polizeitasse geschenkt hat, eine schöne Berlin. Und der sagt, ich hätte ihn ja lieber was zum Rauchen mitgebracht, aber das habe ich mir jetzt doch nicht getraut.
Das hat er sich verkniffen.
Sowas kommt schon vor.
Sie haben eine Sammlung internationaler Polizeisterne. Auf welchen Polizeistern sind Sie da ganz besonders stolz?
Die waren nie sehr groß, aber das ist eigentlich ein Geheimnis. Sind wir noch online?
Ja.
Ja, okay, meinetwegen.
Packen Sie aus.
Nee, das geht alles auf eine Karikatur in Wo soll das alles enden zurück. Ich glaube, die stammt von 73 oder sowas, wo irgendeiner von uns in der Szene oder während einer Demo haben wir versucht, Mützen zu klauen, Polizeimützen oder Chakus, die es auch noch gab. Ja, haben den Polizeistern abgemacht da irgendwie und an die Wand gepinnt. Das ist eigentlich alles. Und daraus habe ich den Polizeisternsammler eben gemacht und habe das dann...
Das heißt, so vielen Polizisten haben Sie die Sterne gar nicht geklaut?
Nee, also ich hatte nie mehr als 3, um ehrlich zu sein.
Danke an Gerhard Seyfried.
Eins gehört. SWR1.